Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Schallplatten herstellen, orthopädische Schuhe oder Särge bauen. Das klingt alles eher so, naja, mäßig gut und spannend und klingt eher uncool. Wir sprechen in diesem Ab 21 Podcast aber mit Menschen, die ihr Handwerk und ihren eigentlichen alten und ollen Job neu erfunden haben und ihm eine gewisse Coolness verliehen haben. Zum Beispiel Hagen Matuschak. Er ist gelernter Orthopädie-Schuhmacher und nutzt sein Wissen, um Sneaker zu reparieren und hat damit eine Nische für sich entdeckt unter den Schuhmachern, denn das kann nicht jeder. Hagen, wie kam es denn dazu?
Ehrlich gesagt hat mir diese Orthopädie-Geschichte noch nie so wirklich zugesagt. Ich habe das halt gelernt, weil mein Vater das auch macht. Und ich bin halt selber einfach immer mit Sneakern unterwegs, schon immer. Und trage auch nur Sneaker. Deswegen war das für mich eigentlich, wenn Schuhe, dann Sneaker.
Und dann hast du angefangen, deine eigenen zu reparieren? Oder wie lief das dann?
Genau, das habe ich durch meine Ausbildung halt schon immer so nebenbei gemacht. Habe mich eines Tages einfach gewundert, warum alle Leute kaputte Sneaker tragen. Also es trägt ja jeder Sneaker. Alle sind kaputt, aber keiner repariert sie, außer ich. Und dann habe ich halt mal geguckt und ein bisschen recherchiert, ob es irgendwas gibt. Aber gab es noch nicht und dann habe ich gesagt, mache ich einfach selber was auf.
Und was läuft denn da anders, wenn man Sneaker repariert, als bei den Lederschuhen, mit denen man ja normalerweise zum Schuhmacher geht?
Naja, zum einen sind es natürlich die Materialien, die komplett anders sind. Und zum anderen einfach, glaube ich, auch ein bisschen die Ästhetik, die vielen alten Schuhmachern da fehlt, beziehungsweise die keine Lust haben, sich damit zu identifizieren.
Ah, die finden die Ästhetik blöd und dass es das überhaupt gibt, weil für sie der Lederschuh, der alte, das ist so ein traditionell tolles Handwerk.
Genau, der Lederschuh ist der echte Schuh und alles andere ist Müll.
Aha, und deswegen ist es auch, wenn ich jetzt mit meinen Sneakern zum Schuhmacher gehen würde, deswegen rümpfen die da eher die Nase.
Meistens rümpfen die Nase, so habe ich es von Kunden schon oft gehört. Oder sie machen es halt und dann rümpft der Kunde die Nase am Ende.
Du sagst ja auch, du hast dir das selbst beigebracht, man braucht andere Materialien. Was muss man denn da ganz arg beachten?
Guck mal, als Beispiel zum Beispiel, wenn man die Fersen im Sneaker durchgeschwert hat und Löcher entstehen, das kennt sicherlich jeder, passiert jedem mal, dann normale Schuhmacher würden einfach, oder habe ich schon öfters gesehen, dass einfach irgendwo hinten ein Stück Leder eingeklebt wird, fertig. So, wir zum Beispiel, wir erneuern halt das komplette Lining im Fersenbereich durch möglichst originalgetreues Material. Wir verwenden zum Beispiel Mesh anstatt Leder, so was ja schon ein großer Unterschied ist. Da war vorher Mesh drin, da muss auch wieder Mesh rein. So.
Und, weil sonst die Materialien nicht richtig mit haften bleiben oder nicht richtig arbeiten, weil ja im Sneaker ja ist ja kein richtiges Leder eigentlich drin, ne? Meistens.
Genau, im Sneaker ist ja kein Leder und es sieht auch einfach beschissen aus. Und dann trägt den Schuh keiner mehr. Weil wenn der Sneaker danach scheiße aussieht nach der Reparatur, dann wird er im Schrank stehen gelassen und nicht mehr gerockt draußen. Aber wenn man die Reparatur halt schön macht, dann wird er auch weitergetragen und die Leute sagen sich...
Sehr gut.
So, ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich nur gefragt, sag mal, die Sneaker-Mode ist ja auch ziemlich schnell. Also wenn ich mir überlege, vor 3 Jahren waren vielleicht New Balance noch der neueste Shit. Die trägt heute keiner mehr. Jetzt sind es diese weißen Nikes oder Reeboks. Ist das überhaupt die Nachfrage da, dass die Leute ihre Sneaker reparieren lassen wollen, wenn noch die Mode so schnell ist?
Voll. Also natürlich verändern sich die Sneaker-Marken und die gehypten Marken, aber am Ende bleibt immer eins und das ist der Sneaker. Den gibt es seit 30 Jahren, glaube ich, ist der jetzt auch nicht wegzudenken. Also es ist so ein großer Markt, auch alleine was durch Sneaker abgesetzt wird, ist unglaublich.
Du kennst dich ja mit beiden Schuhen aus, aber ist schon so, dass der Lederschuh die bessere Qualität hat und länger hält, oder?
Klar, Leder hält auf jeden Fall länger, aber das ist ja auch gar nicht mehr so aktuell. Damit wollen sich ja viele Leute gar nicht mehr, also haben ja gar keine Lust mehr auf Lederschuhe. Mit dem vegan, nachhaltig.
Ja gut, aber der Turnschuh ist jetzt auch nicht so mega nachhaltig, ne? Da ist so viel Plastik drin.
Voll, natürlich nicht. Aber,
und geht schneller kaputt.
Und geht schneller kaputt, deswegen ist es ja so wichtig, ihn reparieren zu lassen. Ja, weil dann ist man erst richtig scheiße. Wenn man schon coole Sneaker tragen möchte, die dann aber nach 3 Monaten wegschmeißt, dann ist es komplett scheiße.
Sag mal, reparierst du wirklich alle Sneaker, also die ganz teuren oder auch die von den billigeren Marken, die nur 10 Euro kosten? Und die bringen dir auch Leute echt zum Reparieren?
Voll, natürlich. Viele Leute haben auch einfach eine persönliche Verbindung zu ihren Sneakern. Also die haben damit, keine Ahnung, eine Weltreise gemacht. Der tote Onkel hat die vererbt, waren die Lieblingsschuhe vom Papa oder irgendwie sowas.
Ah. Das heißt, das sind dann auch die Leute, die zu dir kommen, also die irgendwie eine persönliche Bindung zu ihren Schuhen haben?
Nicht nur, also es ist ziemlich bunt gemischt. Zum Teil sind es natürlich diese Leute, dann sind es die übelsten Sneakerheads mit 8000 Euro teuren Sneakern, die einfach irgendwie Reparaturen oder Aufarbeitung
die
brauchen.
Die tragen oder Sneaker, die 8000 Euro wert sind.
Genau. Und dann gibt es noch die, die einfach sagen, ey, die sind total bequem, ich trage die gerne weiter. Und nur die Kleinigkeit jetzt reparieren zu lassen, macht mir nichts aus. Besser als neu kaufen.
Stimmt, manchmal gibt es die Modelle ja auch gar nicht mehr, ne? Und man liebt diesen Schuh und dann kriegt man den nirgendwo mehr.
Ja, da ist ja schon wieder die persönliche Verbindung.
Ja, das stimmt natürlich. Arbeitet ihr eigentlich auch mit Sneakerherstellern irgendwie zusammen, weil ihr die Materialien dann braucht oder wie läuft das ab?
Wir haben einige kleinere Kooperationen. Natürlich haben die großen Sneaker-Produzenten da noch nicht so Interesse dran, dass das so vorwärts geht.
Warum denn das?
Naja, warum denn wohl? Fragt man sich, aber sie haben auf jeden Fall keine Lust drauf. Verständlicherweise ist ja auch okay. Wir finden andere Wege und Möglichkeiten und haben kleinere Kooperationspartner, kleinere Sneakermarken, mit denen wir zusammenarbeiten, die Material stellen, aber die großen, da ist keine Zusammenarbeit zustande gekommen.
Ist halt einfach nicht rentabel für die Hersteller. Hagen ist der Sneaker-Retter aus Berlin und hat damit unter den Schuhmachern eine Nische für sich gefunden, denn einen Sneaker zu reparieren, da braucht es doch etwas andere Materialien und Handgriffe als beim Lederschuh.
Deutschlandfunk Nova.
Bei dem Knistern, da werden doch Vinylliebhaber hellhörig. Die Vinyl ist zurück, aber das ist eigentlich auch schon ein bisschen länger. Inzwischen gibt es ja nach dem Konzert am Merchandise-Stand häufig Vinyl in den verrücktesten Pressungen, in Gelb, Rot, in Durchsichtig, habe ich es auch schon gesehen. Und die sind ganz schnell ausverkauft, weil die Firmen mit Pressen gar nicht mehr hinterherkommen. Und das nicht nur, weil die Nachfrage so groß ist, auch weil das gar nicht so viele Firmen mehr machen. Es ist ja eigentlich eine alte Technologie. Es gibt jetzt aber eine Werkstatt in Berlin, wo kleinere Künstler oder auch Privatleute selbst Vinyl ritzen können. Vinyl Cutting heißt das und Deutschlandfunk Nova-Reporterin Antonia Franz hat sich angeschaut, wie das so geht.
Michael, Kristen und ich stehen vor einer Maschine, die im ersten Moment aussieht wie ein normaler Plattenspieler. Aber diese Maschine, die kann viel mehr als nur Musik abspielen. Sie kann Musik auf eine Vinylplatte übertragen.
How does it work?
So he just dropped this really sharp diamond down onto the PVC blank.
Kristen erzählt, dass die Nadel, die die Platte berührt, ein winziger Diamant ist, der die Musik in die Platte ritzt. Der Diamant ist von zwei kleinen Lautsprechern umgeben, die die Musik abspielen. Durch sie vibriert der Diamant, während er die Platte berührt. Nach einer Zeit kommen immer mehr Rillen in den Plattenrohling und wir hören leise die Musik, die hier gerade auf die Vinylplatte übertragen wird.
Yeah, I can hear it.
Seit 2,5 Jahren arbeiten Michael und Kristen hier in Berlin-Friedrichshain. Ihre kleine Werkstatt ist über einem Elektroclub. Hier übertragen sie mit ihrer Maschine jede Art von Musik auf Vinylplatten. Man kann den beiden einfach Musik zuschicken, ob per Mail, USB-Stick, CD oder Kassette. Michael und Kristen machen aus allem dann eine Vinylplatte.
We got a lot of techno and a lot of ambient.
Die Maschine haben die beiden in Baden-Baden von einem Tüftler gekauft. Dafür sind sie extra hingefahren und haben einen Workshop gemacht, wie man die Maschine genau bedienen kann. Die Maschine macht nämlich nicht alles von alleine, sondern Michael muss dabei sein und schauen, dass alles fehlerfrei läuft. 20 bis 50 Platten macht Michael so jede Woche. Mehr geht einfach rein zeitlich nicht. Denn um zum Beispiel 20 Minuten auf eine Platte zu ritzen, braucht es auch 20 Minuten. Und wie bei allem, das mit der Hand gemacht wird, geht auch manchmal was schief.
Does it sometimes happen that the vinyl record goes wrong?
Yeah, it happens all the time. It's like, it's part of it. Every record has its own character. It happens sometimes that you are doing like a 40-minute record and you get all the way to 39 minutes and then something happens and you just have to start over again. You know, it's part of it.
Oh, shit.
Wenn etwas schief geht mit einer Platte, dann muss Michael immer wieder ganz von vorne anfangen. Dafür braucht es ein bisschen Geduld, sagt er. Michael und Kristen haben den Job der Plattenherstellung komplett neu belebt. Klar, es gibt schon seit Ewigkeiten die Möglichkeit, Musik in Platten zu ritzen. Bis jetzt war das aber eher großen Unternehmen vorbehalten und da wurden dann gleich mehrere hundert Platten gemacht.
This is actually a very old machine and then, you know, now we're here with this in this little studio. You know, it's like a different level of access.
Kristin und Michael wollen Vinyl also für jeden zugänglich machen. Es soll nichts mehr Exklusives sein, eine Platte zu haben. Vinyl ist gerade wieder voll im Trend. Ich glaube, ich kenne mehr Leute, die einen Plattenspieler zu Hause haben als einen CD-Player. Kristin meint, das liegt auch daran, weil Vinyl die Musik wieder zu etwas Wertvollerem macht.
I think that's such a special thing for people to have this like physical, tangible object from somebody that they might know, from someone they look at on Instagram or on SoundCloud, and then they have like a physical thing from them.
Für Kristin und Michael macht es die Musik einfach zu etwas Besonderem, wenn man sie auf Vinyl hören kann. Dann hält man eben was in der Hand und hört nicht nur den Song schnell bei Spotify oder Soundcloud.
Die Vinyl ist zurück und damit das Handwerk der Schallplattenherstellung. Wie das ohne die ganz großen Maschinen geht, das hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Antonia Franz erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
Heute hören wir, wie alte Jobs neu gedacht werden und das geht auch beim Bestatter. Den Job, den stelle ich mir jetzt nicht so angenehm vor, ähnlich wie eine Bestattung, also finstergrau, dunkel und einfach schmerzhaft. Es gibt eine Trauerfeier, alle weinen und das war's dann. So muss das aber nicht sein, hat sich Erik Frede gedacht. Eigentlich war Erik mal Musikmanager, hat dann aber den Beruf des Bestatters gelernt, weil er es anders machen wollte und hat die Bestattung lebensnah gegründet. Erik, erstmal die Frage vom Musikmanager zum Bestatter. Warum dieser krasse Richtungswechsel?
Ich glaube, bei mir lag es eher daran, dass das bis heute der Beruf ist, der mich, glaube ich, so glücklich macht, wie Erik sein kann beim Aufstehen. Also so absurd das klingt.
Aber wie bist du darauf gekommen? Hat dich da irgendwas angemacht?
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vor meinem Studium mich ehrlicherweise nie so richtig gefragt, womit ich eigentlich mal mein Geld verdienen möchte. Sondern ich habe das studiert, was mich am meisten interessiert hat, mit dem man nicht so richtig Geld verdienen kann. Ich habe nämlich Germanistik studiert und bin dann in die Musikbranche über viele wunderbare Zufälle reingerutscht. Aber es waren eben Zufälle und es war nie eine bewusste Entscheidung. Und so toll meine 20er Jahre auch waren, also ne, junger Typ, Musikbranche, Beste, was es gibt, kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, ist es das, was ich mein Leben lang machen möchte? Hat das die Nachhaltigkeit? Hat das auch die Tiefe? Und habe dann angefangen, mir eine Tabelle zu machen, habe aufgeschrieben, das mag ich nicht, das finde ich doof, das finde ich ganz beschissen. Und dann kam aber kein vernünftiger Beruf raus und dann hat mir das Medium Radio geholfen, weil ich in Mönchengladbach war und nachts auf dem Heimweg im Radio ein Interview mit dem Pionier der etwas moderneren Bestattungskultur gehört habe, nämlich der heißt Fritz Roth und dann hat es bei mir so bing, dann haben die Synapsen geklapst und auf einmal war ganz viel klar.
Und dann hast du eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch, zum Bestatter in Berlin und hast dir dann aber gedacht, ich mache das jetzt alles ein bisschen anders. Was hat dich denn an der klassischen Bestattung gestört?
Oh, ich will immer gar nicht so mit dem Finger auf andere zeigen. Ich hatte, glaube ich, das Glück, relativ unvoreingenommen da rangehen zu können. Und du musst wissen, dass das Berufsbild des Bestatters ist eigentlich ein relativ junges Berufsbild. Es gibt so knapp 150 Jahre und ich glaube, dass für mich eher wichtig war, das Handwerk zu verstehen, um das abzugleichen mit dem. Und ich habe was ganz Egoistisches gemacht. Ich habe nämlich mich gefragt, was würde ich denn eigentlich haben wollen, wenn ich jemanden verliere? Und mich interessiert auch in meiner Arbeit bis heute nicht, ob es der richtige Sarg ist oder ob da viel Blumenschmuck ist, sondern mich interessiert eher, also dieser Prozess, der stattfindet. Ne? Und natürlich dadurch, dass wenn im Fernsehen jemand stirbt, ist das Bild, was uns allen mitgegeben wird, dass wir irgendwann ein Bild von der Beerdigung haben, wo alle weinen. Das ist aber in meiner Arbeit ein ganz, 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 ganz kleiner Punkt. Ja, das ist häufig der Punkt, der so für die zweite und dritte Reihe der Menschen gemacht ist. Aber die, die ganz nah dran waren, für die ist alles, was so zwischendurch passiert, viel, viel wichtiger. Und das war was, was mir relativ schnell klar wurde, dass es vor allen Dingen darum geht, auch Sachen mitmachen zu dürfen. Denn eine Sache, die ich gelernt habe, ist, unser Gehirn ist relativ langsam, gerade wenn es darum geht, dass jemand stirbt. Und das kann durch Haptik unterstützt werden. Also mal einen Körper angefasst zu haben, der nicht mehr lebt, ist sowas wie ein folgerichtiger Schritt. Und was ich halt immer dachte ist, wie absurd es ist, da stirbt Oma Lotti im Krankenhaus und das nächste Mal, dass wir mit ihr irgendwas zu tun haben, ist, wenn irgendeine abstrakte Urne vor uns steht und da sind ganz viele Leerstellen dazwischen.
Das heißt, was ihr da macht, um das jetzt mal greifen zu können, was ihr macht ist, ihr lasst den Angehörigen den Moment, dass die auch mit dem toten Körper nochmal was machen können oder was macht ihr da
das,
anders?
Das gibt nicht so die 0815-Antwort. Ich glaube, dass jede Familie so ihren Abschied braucht. Und ich glaube, dass es dafür ganz viele unterschiedliche Instrumente gibt, aber die liegen selten und das ist halt was, was die Branche lange so gemacht hat, im Konsum von irgendwas. Du gehst zu einem Bestatter und kriegst Sachen angeboten. Und ich drehe es halt um und es ist wirklich total schön, wenn man zu Familien sagt, nee, du, mich interessiert nicht, was für einen Sarg wir nehmen. Wir haben hier einen ökologischen Vollholzsarg, der ist da, Urne haben wir auch. Mich interessiert eigentlich, was möchtest denn du als Mensch machen? Wie möchtest du dich verabschieden? Und da kommen so tolle Sachen raus und damit geben wir dem Ganzen eigentlich eine neue Fragestellung, nämlich nicht die Fragestellung des sich Präsentierens in einer Beerdigung, sondern dass das quasi auch ein aktiver Prozess für den ist, der damit umgehen muss, dass er jemanden verloren hat.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ganz viele. Also die Hauptsache, die wir machen, ist, dass wir niemandem den Verstorbenen wegnehmen. Das heißt, wenn wir jemanden abholen, darfst du jederzeit nochmal zu ihm, ne? Um das auch diese Endgültigkeit an einigen Momenten zu nehmen. Weil gerade wenn Menschen zum Beispiel lange jemanden gepflegt haben, ist dieses Schritt, da kommen jetzt irgendwelche fremden Menschen und nehmen mir diesen Körper weg, ein ganz, ganz schwieriger. Und dann ist es auch eins, du musst sehen, Tod oder Sterben führt zu einer Grunderfahrung der Machtlosigkeit. Egal wie reich du bist, egal wie schlau du bist, du kannst es nicht aufhalten. Und was wir machen, ist Menschen zurück in Aktivität zu bringen. Das heißt, wir machen wieder Sachen. Um ein Beispiel zu geben, ich habe mit 3 Jungs zusammen vielleicht nicht die schönste, aber wahrscheinlich die beste Urne der Welt gebaut, weil sie mit Papa immer gebastelt haben. Und ich glaube natürlich, dass die Jungs, wenn die irgendwann erwachsen sind und sich an den frühen Tod ihres Vaters erinnern, natürlich Schmerz haben, aber die haben auch den Stolz, dass sie das eben selber gemacht haben. Und das kannst du auf ganz viel runterbrechen. Wir bauen Särge mit Menschen zusammen. Für uns ist es quasi eigentlich selbstverständlich, dass du mit anfassen musst, wenn Oma angezogen wird. Weil wer soll es denn sonst machen?
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ein Mensch sieht ja wirklich sehr anders aus, wenn er gestorben ist, wenn er tot ist, wenn er kein Leben mehr drin ist. Kann das auch traumatisieren, wenn zum Beispiel Enkel oder Töchter, Söhne dann ihre Angehörigen so sehen?
Ich glaube, ich habe jetzt in all den Jahren, also ich mache es jetzt ja auch nicht erst seit gestern, einmal die Situation gehabt, dass jemand überfordert war, damit jemand verstorben ist zu sehen. Weißt du, wenn du mich jetzt bei meiner Arbeit begleiten würdest, würdest du natürlich Sachen sehen, die dich irritieren. Du würdest vielleicht sehen, dass ein Mensch sich verändert. Du würdest vielleicht was riechen. Aber wenn du kommst, um dich von deiner Oma zu verabschieden, das merkst du nicht. Du siehst deine Oma vor dir. Ja? Wir haben das ganz häufig, wenn Menschen verunfallt sind, ne, wo immer wieder die Frage besteht, ist das okay, dass nochmal jemand kommt? Aber die sehen doch nicht, dass der Arm gebrochen ist. Die sehen, da ist der Mensch, den ich geliebt habe. Ich habe das für mich verstanden. Das war einer der heftigsten Begleitung ganz am Anfang, da haben Eltern ein Baby verloren. Das Baby hat einen leichten Schimmelbefall gehabt. Und ich habe gedacht, ich kann das denen nicht zeigen. Mhm. Die haben den nicht mal wahrgenommen, weil die haben ihr Baby gesehen. Die wollten ihr Baby ein letztes Mal im Arm halten. Das war ihre Frage in dem Moment. Und deswegen finde ich dieses Beschützen, was da häufig ist, dieses vermeintliche, ne, behalte jemanden so in Erinnerung, wie du ihn gekannt hast, ist Blödsinn. Es geht darum zu verstehen, dass jemand weg ist.
Hast du dich da von irgendwelchen anderen Kulturen auch inspirieren lassen? Oder ist das einfach dein eigener Wunsch gewesen, so eine Bestattung anzubieten, so eine Begleitung anzubieten, weil es das in Deutschland nicht so richtig gibt bisher?
Es gibt schon immer wieder, also es gibt mittlerweile auch durchaus Kollegen, die in die Richtung arbeiten. Da ist schon auch eine größere gesellschaftliche Veränderung mit hinter. Und natürlich klauen wir ohne Ende. Und ich klaue total gerne, weil viele, gerade religiöse Rituale, haben ja nicht nur einen religiösen, sondern auch einen psychologischen Hintergrund, ja. Also wenn du dir anguckst, dass die Muslime ihre Waschungen machen. So, natürlich hat der einen Grund. Du gehst nochmal an den Körper und es ist normal, dass nochmal alle da sind. Oder dass alle kennen das Steinehinlegen, was man aus den jüdischen Filmen gerne kennt. Ja, damit arbeite ich total häufig. Oder die Hausaufbahrung, was zutiefst katholisch ist, kennen die Berliner nun seltener. das hat einen psychologischen Hintergrund. Ne? Also natürlich kann, wenn jemand verstirbt, egal wie toll ich das bei mir im Institut mache, das wird nie ein Zuhause ersetzen können. Und der Abschied zu Hause ist immer der im natürlichsten Umfeld.
Das sagt Erik Frede. Er hat sich zum Bestatter ausbilden lassen und macht jetzt doch einiges anders als die meisten Kollegen. Bei ihm werden die Angehörigen viel mehr in den Prozess vor der Beisetzung eingebunden, um sich richtig verabschieden zu können, sagt Erik. Drei Geschichten und dreimal der Beweis, dass alte und nicht ganz so beliebte Jobs doch spannend sein können. Das war's für diesen Ab 21 Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage danke fürs Zuhören und freut euch schon auf die nächste Ausgabe. Da sprechen wir drüber, wie aus Konkurrenten Verbündete oder sogar Freunde werden.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Dachau. Bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei gibt es ab sofort nahrhafte Getränke für unterwegs. Der Power Panther Shake wurde von den Köchen der Einsatztruppen gemeinsam mit Sternekoch Alexander Herrmann entwickelt. Der Drink auf Basis von Haferflocken und Molkeeiweiß kann durch zahlreiche Obstsorten, Kräuter oder Gemüse ergänzt werden. Power Panther ersetzt so eine ganze Mahlzeit, sagte der TV-Koch bei der Vorstellung des Getränks im Kantinengebäude in Dachau am Mittwoch. Im Alltag seien die bayerischen Polizistinnen und Polizisten zahlreichen Belastungen ausgesetzt, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, CSU. Auf eine hochwertige Verpflegung werde deshalb viel Wert gelegt. In keinem anderen Bundesland ist ein Sternekoch für die Verpflegung von Polizisten zuständig.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.